Sehr geehrter Herr Hafenecker, vor knapp einem Monat am 10. Jänner haben die Verhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP offiziell begonnen. Gestern am 12. Februar wurden sie von Herbert Kickl beendet. Sie waren als Generalsekretär ganz vorne mit dabei und haben selbst auch die Bereiche Infrastruktur und Medien federführend mitverhandelt. Und vielleicht einmal als Einstieg. Jetzt, wo es vorbei ist, was ist denn Ihr Fazit nach diesen 4 Wochen Verhandlungen mit der Österreichischen Volkspartei?
Mein Fazit ist, nachdem ich auch in der Steuerungsgruppe mit dabei sein durfte, war, dass die ÖVP sozusagen ein zweischichtiges Verfahren da angelegt hat. Auf der einen Seite war es ganz, ganz wichtig, dass man dieses EU-Defizitverfahren abwendet. Das ist innerhalb einer Woche gegangen. Und in weiterer Folge, wie es dann um die inhaltlichen Diskussionen gegangen ist, ja, hat die ÖVP wirklich massiv auf Zeitverzögerung gespielt. Also es ist nicht an uns gelegen, dass es keine Termine gibt, sondern die ÖVP hat immer gesagt, sie ist eine große Partei und deswegen müssen sie alle Gremien da irgendwie befassen damit und Entscheidungen herbeiführen und so weiter. Und da gab es dann immer wieder so Pausen, so 2, 3 Tage, die sich die ÖVP genommen hat und das hat dann schon dazu geführt, dass zwar das Anfangstempo, was bezüglich des Defizitverfahrens vorgelegt worden ist, schlussendlich nicht gehalten worden ist. Und ich habe den Eindruck gehabt, erstens konnte die ÖVP nicht, zweitens wollte sie nicht und drittens durfte sie vielleicht auch nicht.
Zudem kommen wir noch zu dem Dürfen, was ja sozusagen der Knackpunkt war, auch in der öffentlichen Diskussion und auch in der Begründung der Volkspartei, war ja das unbedingte Festhalten der ÖVP am Innenministerium. Das hat man wie selbstverständlich für sich beansprucht, das Finanzministerium zu Beginn auch, dann hat man es mal hergegeben. Können Sie sich dieses Verhalten erklären und wie? Die entscheidende Frage ist ja da, hat die ÖVP hier vielleicht etwas zu verbergen? Immerhin hat man das Innenministerium fast durchgehend seit 2000, seit der Jahrtausendwende inne.
Ja, also das Innenministerium ist wirklich spannend, dass die ÖVP so massiv und wirklich endgültig gemauert hat, was das Innenministerium betrifft. Und ich kann mir das schon ein bisschen erklären, denn es ist ja nicht nur so, dass die ÖVP das Innenministerium schon so lange innehat, sondern vor allem es ist die ÖVP Niederösterreich. Ja. Mikl-Leitner, Sobotka, Ernst Strasser ursprünglich und so weiter und so fort. Und ich glaube tatsächlich, dass die ÖVP dieses, ÖVP Niederösterreich dieses Innenministerium als Erbpacht sieht. Und dass natürlich da über Jahrzehnte hinweg schon eine eigene Struktur gebaut worden ist. Ich habe ja auch 2 Bücher geschrieben, die drehen sich im Wesentlichen um den tiefen Staat. Und wie immer gesagt, also das Innenministerium ist die Grundlage für den tiefen Staat. Und ich bin vollkommen überzeugt davon, dass da einiges zu verbergen ist. Gerade in diesen Tagen werden ja 2 Bücher publiziert, die mit dem plötzlichen Ableben von Christian Pilnatschek zu tun haben. Ja. Und da wird schon interessant sein, was da im Innenministerium eigentlich alles gelaufen ist und wie man auch im Innenministerium hier gewirkt hat. Da gibt es ja die wildesten Gerüchte. Auf der einen Seite, dass also die Obduktion verhindert werden hätte sollen, dass man auf den Rat der Notärztin nicht gehört hat, dass man den Feuerwehrleuten dort vor Ort, die die Leiche von Christian Pilnatschek geborgen haben, dass man denen einen Maulkorb verhängt hat, dass die lokalen Polizisten plötzlich von einer anderen Einheit aus St. Pölten weggeschickt worden ist. Die ist dann wiederum von Bundespolizisten weggeschickt worden. Also alles sehr, sehr dubios, was hier passiert ist. Und ich glaube tatsächlich auch durch die indirekte Involvierung von Wolfgang Sobotka, dass in der Causa Pilnatschek noch nicht alles fertig besprochen ist und dass man da noch genau hinschauen muss. Und ich glaube tatsächlich, dass die ÖVP nicht möchte, dass die Leichen, die dort in einem oder anderen Keller vergraben sind, dass man die in irgendeiner Art und Weise freilegt.
Ich glaube, Sie haben ja noch Kontakt gehabt mit Pilnatschek. Sie haben ihn ja noch gesehen. Ist das korrekt? Da kursierte so dieses Gerücht, dass Sie auch um einen Termin gebeten hätte bei Herbert Kickl.
Ja, das stimmt tatsächlich. Und zwar war es direkt am Tag vor dem Ableben von Christian Pilnatschek. Ich habe ihn getroffen beim Empfang in der ungarischen Botschaft anlässlich des Nationalfeiertages der Ungarn. Und er hat tatsächlich um ein kurzes Gespräch mit mir gebeten. Das hat circa 25 Minuten gedauert. Er hat mir da einige Missstände aus der Justiz kundgetan, aus dem Justizministerium, hat auch auf seinen eigenen Fall verwiesen und dass sein Disziplinarverfahren mutwillig verschleppt wird. Und er hat wirklich darum gebeten, einen Termin bei Herbert Kickl zu bekommen, um einmal gewisse Dinge durchzusprechen. So, jetzt muss man davon nicht gleich alles Mögliche ableiten, aber eines ist auch klar, ich habe dort keinen Menschen kennengelernt, der wenige Stunden später in den Freitod geht. Also da, glaube ich, muss man wirklich noch viel genauer hinschauen.
Die ÖVP erwähnt das natürlich nicht. Sie hat ihr Verhalten ganz anders gerechtfertigt, nämlich mit vermeintlichen oder tatsächlichen Warnungen aus dem Ausland vor einem freiheitlichen Innenminister. Stichwort Zusammenarbeit der Geheimdienste, Verhinderung von Terroranschlägen und so weiter und so fort. Sind diese Sorgen aus Ihrer Sicht berechtigt oder legitimiert gewesen?
Absolut nicht. Das ist also diese Langspielplatte, die wir von der ÖVP immer gehört haben. Da wird ja auch immer wieder versucht, da irgendwelche Kontakte nach Russland herbeizureden und sonstiges. Und eines ist auch klar, also was die Russland-Komponente betrifft, ja, dann hat es in jeder politischen Partei Kontakte nach Russland gegeben. Ich möchte aber auch eines feststellen, die FPÖ ist da garantiert die letzte Partei in der Schlange gewesen, denn wir erinnern uns an Wolfgang Schüssel, der zum Beispiel dort den Aufsichtsratmandat inne gehabt hat. Wir wissen, dass der ehemalige Finanzminister Schelling in diesem Dunstkreis unterwegs gewesen ist. Wir wissen, dass die ehemalige Außenministerin Plasnik bei Lukoil ein Mandat gehabt hat. Und wir wissen auch, dass die Sozialdemokraten vor allem immer sehr interessiert daran gewesen sind, gute Kontakte nach Russland zu haben. Das muss man halt so sagen. Und das Zweite ist, und das hat man natürlich auch seitens der Systemmedien tunlichst unterlassen zu berichten, aber es gibt auch viele Garantieerklärungen in Richtung der FPÖ, in Richtung von Herbert Kickl, dass ausländische Geheimdienste gesagt haben, selbstverständlich werden wir auch in Zukunft zusammenarbeiten. Und es ist ja nicht nichts, wenn zum Beispiel im Zuge der Inauguration von Donald Trump einer der wichtigsten Geheimdienstberater auf unsere Abgeordnete Susanne Fürst zukommt und sagt, er sieht überhaupt kein Problem dabei, dass der amerikanische Geheimdienst mit uns in weiterer Folge kooperieren würde. Es ist ja nicht nichts, wenn der ungarische Kanzleramtsminister Gergely Kujas in einer Pressekonferenz sagt, und bitte, Ungarn ist auch NATO-Land, das darf man nicht vergessen, ja, dass er überhaupt kein Problem sieht. Im Gegenteil, es ist das Gebot der Stunde, dass Geheimdienste zusammenarbeiten müssen, vor allem was zum Beispiel den radikalen Islam betrifft, den politischen Islam und so weiter und so fort. Also das ist alles ausgeräumt worden. Wir haben gleiche Signale aus Italien bekommen, wir haben Signale aus Spanien bekommen, aus Portugal und so weiter und so fort. Also das ist eine Erzählung, die ÖVP für sich selbst aufgesetzt hat, die aber schlicht und ergreifend nicht stimmt.
Unabhängig davon muss man trotzdem festhalten, man hat schon den Eindruck gehabt und wir haben auch die entsprechenden Infos, dass es hier massive Einflussnahme aus dem Ausland auf diese Verhandlungen gab. Stichwort vor allem auch die Europäische Volkspartei von Ursula von der Leyen, Friedrich Merz. Was wissen Sie denn über den Druck aus Brüssel und anderswo? Und wie hat sich dieser Druck vielleicht auch in den Verhandlungen selbst für Sie widergespiegelt?
Das ist sehr, sehr interessant und ich bin übrigens auf eins auch sehr dankbar dafür, dass man auch diese Hintergrundinformationen über den deutschen Bundestagswahlkampf gebracht hat, wo man sozusagen schon den Sprengplan mehr oder weniger seitens des Systems aufgezeigt hat. Und dieser Sprengplan hat natürlich auch nach Österreich hereingewirkt. Ich möchte nur einige Beispiele bringen. Also ich glaube tatsächlich, dass die ÖVP ursprünglich das Ganze auf die leichte Schulter genommen hat und gesagt hat, ja, wir kommen dann schon irgendwie drüber. Ich glaube, das war eine Fehleinschätzung von Christian Stocker und wir haben dann gesehen, wie sich vor allem die ÖVP hier plötzlich begonnen hat einzumengen. Da hat es ja Kontaktaufnahmen der ÖVP mit dem Herrn Bundespräsidenten gegeben, wo ganz ungeniert darüber gesprochen wurde, wie man einen freiheitlichen Bundeskanzler Herbert Kickl noch verhindern kann. Es hat massiven Druck gegeben innerhalb der ÖVP-Fraktion auf Reinhold Lopatka, den Fraktionsführer der ÖVP im Europäischen Parlament. Das hat auch sehr, sehr ungeniert zugegeben, dass man da wirklich massiv Beton bekommen hat diesbezüglich und wirklich Druck gemacht worden ist, dass also hier ein anderer Kurs eingeschlagen werden soll. Und das hat natürlich mit der ÖVP in Österreich was gemacht. Und eines ist ja auch bezeichnend gewesen, gerade die ÖVP-Europapolitiker sind ja die gewesen, die von der ersten Stunde weg massiv Terror gegen eine mögliche Regierung mit Herbert Kickl als Bundeskanzler gemacht haben. Und das hat sich eben so fortgesetzt. Aber das Interessante ist, dass man ja immer davon spricht, dass man keine Einmischung von außen möchte. Aber hier hat unter aller Augen eine Einmischung von außen stattgefunden, eine Einmischung der Europäischen Union, eine Einmischung der EVP im Speziellen. Und was ich interessant gefunden habe, Reinhold Lopatka hat ja auch davon gesprochen, dass also die EVP massiven Druck erzeugt, aber auch andere Kräfte. Und da wäre es natürlich spannend zu wissen, wer die anderen Kräfte sind.
Haben Sie da Mutmaßungen?
Also ich glaube, dass das schon in die globalistische Ecke reicht, was hier veranstaltet worden ist. Und da gibt es natürlich andere Interessensnetzwerke, die jedenfalls zum Thema hatten, uns hier zu verhindern. Der Druck ist vor der Hand einmal aufgegangen, aber mein Großvater hat eben einen guten Spruch auf Lager gehabt und hat mir immer gesagt, ja, man erwartet sich mehr, als man sich da rennt.
Ja. Können Sie die Kreise da vielleicht noch konkreter benennen oder...
Wir kennen das internationale Netzwerk, ja. Great Reset und so weiter und so fort. Da gibt es ja verschiedene Netzwerke, die dann schlussendlich zusammen funktionieren. Ich glaube nur, eines ist interessant, also mit der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten ist ja ein großer Teil des Netzwerkes jedenfalls irgendwie nicht mehr brauchbar, ja, weil er ganz klar auch mit Elon Musk an seiner Seite gesagt hat, dass er, Moment mal, da muss man die Stopptaste drücken. Und ich glaube, diese Restfragmente dieses Systems, die sind in der Europäischen Union noch massiv aktiv.
Sie dürften sich ja jetzt radikalisieren und dürften ja vielleicht gerade deswegen einen Kanzler Kickl als Störfaktor auch auf EU-Ebene im Europäischen Rat eigentlich mit allen Mitteln zu eliminieren versucht haben, oder?
Absolut, wir haben das in den Verhandlungen gesehen. Man hat ja wirklich mit aller Gewalt versucht, Herbert Kickl regelrecht zu entmündigen, was den Europäischen Rat betrifft. Also gerade, dass man nicht nur irgendwelche Aufpasser ihm zur Seite stellen wollte und so weiter. Und der Witz daran ist das, dass man also eine Garantie wollte, dass Herbert Kickl nicht gegen die Koalitionslinie stimmte in einem Europäischen Rat. Das Witzige daran ist, dass das schon passiert ist, aber ganz sicherlich nicht mit einer FPÖ, sondern mit der Frau Gewessler von den Grünen. Ja. Also interessant, wie sich das alles entwickelt hat. Aber am Ende, glaube ich, ist es wichtig, dass man sich auf der einen Seite natürlich zu Europa bekennt, das tun wir auch, aber nicht in der derzeitigen Form. Man muss diese Europäische Union von Grund auf reformieren und da bin ich sehr, sehr dankbar und froh, dass hier ein Umdenken in ganz Europa vorherrscht und sich entwickelt und dass die vernünftigen, konservativen, nicht woken Kräfte immer mehr werden.
Interessant ist ja, dass über das Wochenende, letztes Wochenende auch sogenannte Verhandlungsprotokolle mutmaßlich aus dem Umfeld auch der ÖVP geleakt wurden, mit dem Ziel, die FPÖ zu beschädigen, zu zeigen, was für unhaltbare Forderungen von den Freiheitlichen gestellt werden würden. Aber eigentlich, wenn man sich mal diese über 200 Seiten durchliest, merkt man eigentlich, wie sehr die ÖVP auch absolut zu 100% auf Brüssel- und Globalistenlinie liegt und eigentlich alles blockiert, was auch nur im geringsten Ausmaß davon abweicht. War das vielleicht auch ein Eigentor, diese Leaks?
Ich würde es so sehen. Ja. Aber ich meine, es war wichtig und ich bin sehr stolz auf unsere freiheitliche Verhandlungsmannschaft, dass wir gewisse Grundsätze, die nämlich auch zentrale Wahlversprechen beinhaltet haben, dass wir hier jedenfalls hart diskutiert und verhandelt haben. Ja. Und ganz ehrlich, also wenn da zum Beispiel, wenn wir gerade über die Europäische Union reden, diese ganze Geschichte rund um die europäische Fahne auf Amtsgebäuden, ja, das war ja nicht so, wie es die ÖVP dann dort reingeschrieben hat, sondern die ÖVP wollte verpflichtend auf allen Amtsgebäuden europäische Fahnen hissen und am besten auf jedem Spielplatz auch noch, der aus der öffentlichen Hand finanziert wird. Ja. Und das halten wir für eine Art von Gehirnwäsche, die nicht notwendig ist. Und übrigens, da gibt es auch wieder eine witzige Geschichte. Ist ja damals kritisiert worden, dass unser Nationalratspräsident Walter Rosenkranz die Europafahne nicht hingestellt hat oder hinstellen hat lassen, als Viktor Orban zu Gast war. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Schauen Sie sich einmal die Empfänge des Herrn Bundespräsidenten van der Bellen an. Da steht immer nur die Flagge des Gastlandes, die Flagge des Einladungslandes, sprich Österreich. Aber da werden Sie auch keine Europafahne sehen. Bei uns ist es ein Skandal und überall anders ist das vollkommen normal.
Jetzt waren Sie auch Chefverhandler in der Gruppe Medien. Da gab es ja auch einiges an medialer Begleitung, Stichwort ORF, Haushaltsabgabe, die Abschaffung, aber auch der ganze Themenkomplex Zensur, Desinformation, wie geht man mit alternativen Medien um. Was können Sie uns denn da aus den Verhandlungen verraten? Wie hat die ÖVP da agiert?
Das war eine sehr, sehr interessante Verhandlung. Also ich habe geglaubt, ich traue dem nicht, was ich da zu hören bekommen habe. Es war von Haus aus klar, dass wir natürlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht zerstören wollen, sondern wir wollten ihn objektivieren und wir wollten vor allem aus dieser Zwangsabgabe weg. Ja. Das war so eine Cotitio sine qua non seitens der ÖVP. Ministerin Raab hat auf der Gegenseite mit mir verhandelt und ja, klar, die war nicht besonders daran interessiert, dass ihr eigenes Gesetz, das sie da irgendwie zusammengepfuscht hat, dann schlussendlich wiederum in der Versenkung verschwinden wird. Also da hat es wirklich sehr, sehr laute Gespräche diesbezüglich gegeben. Hochinteressant, aber interessant war auch, dass die ÖVP sozusagen im letzten Aufwischen uns auch noch gerne die Medienkompetenz aus dem Kanzleramt genommen hätte und da haben wir wirklich gesagt, so geht das nicht. Ja. Warum? Ganz einfach deswegen, weil ja diese ganze Medienkiste, die zwar im Bundesministerium gesetzt ist, besonders spannend ausschaut, sehr viel beinhaltet. Man hat die Aufsichtsbehörden drinnen, ComAustria, RTR und so weiter und so fort. Das sind die, die dann in weiterer Folge festlegen, wer ein Qualitätsmedium ist und wer nicht. Was dazu führt, zu entscheiden, wer bekommt Presseförderung, Inserate und Sonstiges. Und da haben wir gesagt, das muss objektiviert werden, denn gerade der Umgang mit den freien Medien, die hat man wirklich übel aufgestoßen. Da hat man wirklich mit aller Gewalt versucht, irgendwie zu verhindern, dass es da mal zu einer Liberalisierung des Marktes kommen kann und dass halt auch andere Meinungen zugelassen werden. Das war wirklich alles nur zugeschnitten auf Systemmedien. Wie gesagt, da haben wir sehr, sehr hart verhandelt. Auch was den ORF betrifft, da haben wir gesagt, Moment einmal, da muss ja ein Einsparungspotenzial da sein und wenn alle Ministerien 15% einsparen müssen, dann muss das natürlich auch beim ORF möglich sein. Also das war ein wirklich ideologisches Gefecht, das dort ausgetragen worden ist und ich bin jetzt gespannt, welche Konstellation es dann in Zukunft geben wird und wie das alles gemanagt wird. Fakt ist aber auch, dass die österreichische Medienlandschaft im Sinne der Pluralität jedenfalls ausgebaut gehört und dass man sozusagen einmal diese eingemauerten Systemmedien, dass man die mal in Richtung des freien Marktes entlässt und schlussendlich dann auch ein bisschen nach, nicht nach Ideologie, sondern nach Reichweite und Informationsgehalt fördert.
Es ist dann jetzt noch 4 Wochen Verhandlungen, so Ihr Gesamteindruck von der ÖVP als Partei selbst. Ist man da geschlossen, geeint? Gibt es da feste Hierarchien oder vielmehr interne Lager und Machtkämpfe, die jetzt endgültig auch zu eskalieren drohen?
Also im Zuge der Verhandlungen bin ich mir nicht sicher gewesen, ob wir mit der ÖVP verhandelt haben oder mit mehreren ÖVPs. Ja. Es hat auf der einen Seite den Flügel der Industrie gegeben, die natürlich weitreichend deckungsgleich mit unseren wirtschaftlichen Forderungen gewesen sind. Es hat auf der anderen Seite auch den Bereich der Landwirtschaft, Bauernbund gegeben. Auch da haben wir in weiten Bereichen wirklich Konsens erzielt. Interessant war, die Industrie von der Wirtschaft, also vom Wirtschaftsbund zu trennen. Dann hat es auf der einen Seite die Kammerfraktion rund um Harald Mara gegeben. Auf der anderen Seite hat es die Leute gegeben, die wirklich Geld haben und nicht einfach nur ewig Beamtete gewesen sind. Die haben ein eigenes Spielchen gespielt. Und dann gab es einen zentralen Punkt, und der war wirklich das Problem, und ich glaube, der hat es auch in Wahrheit hintertrieben, diese Verhandlungen. Das war der ÖAAB. Ja. Vor allem der ÖAAB Niederösterreich. Das war ja schlussendlich auch die Kraft, die immer darauf bestanden hat, dass das Innenministerium bei der ÖVP verbleiben muss. Und das Interessante ist, selbst da sind ja noch Lügen verbreitet worden. Ja. Weil es wurde immer darauf hingewiesen, dass der Bundespräsident Van der Bellen nicht wollte, dass also beide Sicherheitsministerien, sprich Innen- und Landesverteidigung, dass die in einer Hand sind. Da hat immer die ÖVP behauptet, das muss getrennt sein und so weiter und so fort. Nicht? Bei ihr wäre es gegangen, bei uns nicht. Also hochinteressant, was man da eigentlich vorgebracht hat.
Die entscheidende Frage ist jetzt natürlich, wie geht's weiter? Die FPÖ fordert ja Neuwahlen. Keine andere Partei dürfte daran, wenn man sich die Umfragewerte anschaut, wirklich ein Interesse haben. Und auffällig ist ja, dass gerade in den Systemmedien in den letzten Tagen vermehrt die sogenannte Expertenregierung immer mehr Raum eingenommen hat in der Berichterstattung. Für wie wahrscheinlich halten Sie die Einsetzung einer sogenannten Expertenregierung aktuell?
Durchaus denkbar, dass sich jetzt in einem Notwehrakt sozusagen die Systemparteien gegen uns verschwören und so eine Expertenregierung stützen. Es kann auch sein, dass es doch noch zu irgendeiner Hartschatten-Koalition zwischen wem auch immer kommt, ja. Aber damit ist kein Problem gelöst. Herbert Kickl hat klar gesagt, die ehrlichste Lösung wäre, in Neuwahlen zu gehen. Und wenn die ÖVP immer davon gesprochen hat, dass also der Abstand zwischen der ÖVP und der FPÖ zu gering war, dann müsste halt der Wähler dafür sorgen, dass es in Zukunft dann besser aussieht, dass es noch klarere Fronten gibt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wie gesagt, die Probleme sind nicht gelöst. Es ist ja dieses Defizitverfahren, wir haben ja nur einen Plan vorgelegt, wie wir das lösen könnten. Das müsste, nachdem wir jetzt aus den Verhandlungen ausgestiegen sind, noch einmal komplett neu diskutiert werden. Und da wünsche ich den System-Ampel-Verliererparteien viel Spaß dabei, da eine Lösung zu finden. Das heißt, also hier gibt es ja spätestens in einem Quartal wieder den Druck, dass man an die Europäische Union berichten muss, wie es mit dem Budget weitergeht. Und ich glaube, das ist schon der Knackpunkt. Ja. Und wenn Sie noch sagen, eine Expertenregierung, ja, auch interessant, hatten wir schon. Ja. Aber ganz ehrlich, in ganz anderen Zeiten. Da hatten wir nicht die Probleme, die es jetzt zu stemmen gilt. Da hatten wir viele andere Sachen auch nicht und vor allem haben wir ein ausgeglichenes Budget gehabt, nachdem die FPÖ dafür gesorgt hat, dass das so sein wird. Jetzt hat man kein Geld, einen ganzen Haufen an Problemen. Wir leiden unter der Deindustrialisierung, wir leiden unter Wohlstandsverlust, wir leiden unter der Migration und vieles andere. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man da irgendwie einen gemeinsamen Nenner findet. Es kann sein, dass das jetzt eine Episode wird, aber am Ende des Tages steht aus meiner Sicht jedenfalls die Neuwahl.
Wenn man ein bisschen rauszoomt, dann scheint das große Ziel zu sein, eine stabile, vom Volk gewählte Regierung nicht nur in Österreich, sondern auch anderswo zu verhindern. Wenn man zum Beispiel nach Rumänien blickt, die Vorgänge dort, Ähnliches kann jetzt möglicherweise auch in Deutschland passieren nach der Bundestagswahl durch die Brandmauer, wo die Mehrheiten immer dünner, immer kleiner werden, die möglichen. Wie schätzen Sie diese generelle Gesamtlage in Europa ein, dass in immer weniger Ländern tatsächlich stabile, vom Volk gewählte Regierungen agieren können?
Das halte ich tatsächlich für riesengroß problematisch, was hier stattfindet. Und wir haben es ja nicht nur in Rumänien gesehen, da haben wir uns erstmal unverhohlen davon gesprochen. Also wenn Wahlen so ausgehen, wie wir es nicht wollen, dann werden wir die Wahlen aufheben. Das ist ja auch passiert. Ja. Aber es ging ja auch subtiler. Denken wir an die Wahlen in Polen zum Beispiel. Da hat man damals EU-Förderungen zurückgehalten, ja, um Donald Tusk dann schlussendlich ins Amt zu bringen. denken wir an Ungarn, die wirklich in Permanenz von der Europäischen Union unter Druck gesetzt werden mit dem sogenannten Rechtsstaatsparagrafen. Ja, den könnte man übrigens in Österreich jederzeit anwenden. Wir haben vorher über die Causa Pilnacek gesprochen, reden wir über die Justiz. Wir haben über die Medien gesprochen, reden wir über die Systemmedien, kann man natürlich auch machen. Und das Dritte, worauf dieser Paragraph beruht, ist das Thema Korruption. Ich glaube, da sind wir in Österreich auch ziemlich gut durch. Also interessant, aber ich halte es wirklich für eine sehr, sehr problematische Entwicklung und wir Freiheitliche werden uns jedenfalls gegen diese Entwicklung stellen, weil es ja nicht sein kann, dass schlussendlich dann auch nach Regierungen von oben herab diktiert werden, in einem System, das ursprünglich einmal der wirtschaftlichen Zusammenarbeit gewidmet gewesen ist und sich jetzt vollkommen verselbstständigt hat. Also da werden wir jedenfalls dagegen ankämpfen. Und ich bin absolut Gegner davon, dass man sagt, ja, wir können zwar Wahlen machen, sozusagen aus folkloristischen Gründen, aber gemacht wird dann was anderes. Also da muss man wirklich sehr genau darauf achten. Und da bin ich tatsächlich froh, dass man gerade über die Vereinigten Staaten jetzt auch einmal hier ein neues Bewusstsein geschaffen hat und dass man auch diese ganzen Zensurtendenzen und alles andere, was hier noch auf der sogenannten Speisekarte steht, dass man das mal hintanhält.
Vielleicht abschließend, was ist jetzt die Strategie der Freiheitlichen Partei selbst? Auf welche Szenarien bereitet man sich vor? Und wie würde man auf eine Expertenregierung oder auch eine Neuauflage der Großen Koalition oder einer österreichischen Ampel reagieren? Wie stellt man sich da jetzt auf?
Also wir brauchen uns nicht aufstellen. Die Freiheitliche Partei steht unter der Führung von Herbert Kickl sehr, sehr gut da. Wir sind die stärkste Fraktion im Parlament. Wir stellen den Nationalratspräsidenten. Und wir natürlich auch von unseren parlamentarischen Rechten Gebrauch machen. Ich darf nur in Erinnerung rufen, dass es uns alleine obliegt, als Fraktion zum Beispiel einen Untersuchungsausschuss einzusetzen und sonstige Dinge. Also da haben wir sehr, sehr gute Möglichkeiten. Wir werden natürlich viele Anträge stellen, die sich vor allem mit unserem Wahlprogramm decken werden. Wir werden dort und da auch einen Lackmustest und eine Nagelprobe machen, wie es dann tatsächlich mit diesen ganzen selbst auferlegten Gesetzmäßigkeiten der anderen Parteien aussieht. Also ich bereite mich geistig wirklich auf spannende Tage im Parlament vor. Und noch einmal, es wird natürlich die Gretchenfrage zu stellen sein, soll das so weiterlaufen? Oder bitten wir noch einmal die Bevölkerung, den Wunsch einer Regierung mit Herbert Kickl an der Spitze zu konkretisieren? Das ist das, was Herbert Kickl gestern auch gesagt hat. Wir sprechen uns jedenfalls für Neuwahlen aus, werden auch einen entsprechenden Antrag stellen und dann werden wir sehen, wie die anderen Herrschaften darauf reagieren oder ob sie reagieren dürfen.
Herr Hafenecker, danke für das Gespräch.
Danke sehr.